Deutschlandfunk Kultur. Die besondere Aufnahme.
Die europäische Gegenwart durch neuentdeckte Klänge mit der Vergangenheit zu verbinden. Das gelingt dem jungen und international besetzten europäischen Hanse-Ensemble unter Leitung von Manfred Cordes. Der Gründer und langjährige künstlerische Leiter diverser Ensembles für alte Musik lässt in der CD-Reihe Musik der Hansestädte wenig bekanntes Repertoire aus dem nordeuropäischen Musikraum neu erklingen. Gerade ist in Koproduktion mit Deutschlandfunk Kultur das jüngste Album mit Werken des 16. und 17. Jahrhunderts erschienen. Musik aus dem alten Magdeburg. Unsere besondere Aufnahme, zu der Sie Olga Hochweis begrüßt. Ich habe mit Manfred Cordes gesprochen. Der gebürtige Hildesheimer, ehemaliger Rektor der Hochschule der Künste Bremen, hat viele Jahrzehnte als Sänger, Posaunist und Continuospieler gewirkt, unter anderem auch im von ihm gegründeten Ensemble Weser Renaissance. Zuvor Musik. Das Eröffnungsstück des Albums von Gallus Dressler, der bei seinen Zeitgenossen nicht nur als Komponist, sondern auch als Musiktheoretiker von sich reden machte. Vor allem eine starke Textbezogenheit kennzeichnet Dresslers Werk. Aus dessen zehen deutschen Psalmen, die 1562 in Jena erschienen waren, stammt die vierstimmige Psalmvertonung »Lobet den Herrn alle Heiden«. Es musiziert das Europäische Hanse-Ensemble unter Leitung von Manfred Cordes. Lobet den Herrn alle Heiden, Musik von Gallus Dressler aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das Eröffnungsstück der CD Musik aus dem alten Magdeburg. Die dritte Ausgabe der Reihe Musik der Hansestädte ist gerade erschienen bei CPO in Koproduktion mit Deutschlandfunk Kultur. Musiziert hat das Europäische Hanse-Ensemble unter Leitung von Manfred Cordes, den ich nun in einem Studio in Bremen ganz herzlich begrüße. Hallo Herr Cordes.
Ich grüße zurück, Frau Hochweis.
Sie sind Spezialist, Manfred Cordes, für Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, vor allem aus dem norddeutschen Musikraum. Sie sind ein Mittler zwischen Musikwissenschaft und musikalischer Praxis. Aber sind Sie nicht vor allem auch ein Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart? Wie sehen Sie denn selbst Ihre Rolle?
Ja, das steht, sagen wir mal, das eine bedingt das andere. Und es ist ja, sagen wir mal so, ich bin kein Spezialist für die Musik von Norddeutschland, sondern doch generell mit der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts befasst. Wir machen also sowohl spanische als auch italienische Meister, wenden uns verschiedenen Städten zu, Wien und Prag. Dieses Europäische Hanse-Ensemble ist tatsächlich dann aber speziell für die Musik aus dem nordeuropäischen Raum gegründet worden. Und damit beschäftigen wir uns. Ich bin dann Mittler, sowohl zwischen den, ja, wie soll ich sagen, zu der jungen Generation von Studierenden und Absolventen, die wir hier beschäftigen, mit denen wir arbeiten, indem ich ihnen zur Spielweise was erkläre. Wir musizieren zusammen, aber ich bringe ihnen auch für sie unbekanntes Repertoire zusammen, weil die meisten Leute sich tatsächlich mit Musik, ich sage mal Bach, Händel, Rameau, Monteverdi, Gabrieli und so weiter beschäftigen. Das heißt, mehr im südlichen Raum das Interesse liegt, während ich darauf hinweisen möchte, dass es im Norden, wenn auch mit Verspätung, durchaus eine interessante Musikkultur gab.
Genau, und Sie sind ja den Hansestädten ja doch auf eine Art sehr verpflichtet. Nach den Ausgaben zur Hansestadt Stralsund, zur Hansestadt Danzig, kommt jetzt eben Magdeburg. Die Hanse, das nur mal kurz eingefügt, war eine seit dem 12. Jahrhundert bestehende Vereinigung norddeutscher Kaufleute, die aber eben nicht nur wirtschaftlich Einfluss nahm. Worin bestehen denn die politischen, kulturellen Prägungen jetzt konkret am Beispiel der Hansestadt Magdeburg?
Die Musikkultur hat sich dort relativ spät entwickelt und ist sozusagen durch Musikermigration zustande gekommen. Es gibt also Einflüsse aus Flandern, aus England und auch aus dem südeuropäischen Raum. Und dieses Konglomerat hat dazu geführt, dass also im Norden Europas, vielleicht sogar konkreter im Nordosten Europas, eine lebendige Kultur entstand, die deswegen entstand, weil Reichtum dort war. Das heißt, die Kaufleute hatten im Laufe der Jahrhunderte doch einiges angesammelt. Man sieht das an der Architektur, an den schönen Bürgerhäusern, Kaufmannshäusern, an den Kirchen. Das ist ja sehr prächtig und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Das ist Reichtum, der über Jahrhunderte angesammelt wurde. Und wer solchen Reichtum hat, der will das auch zeigen, will auch repräsentieren. Das heißt, man leistete sich und kaufte sich dann auch Kunst aus anderen Ländern und leistete sich auch ordentliche Musik zu den Gottesdiensten. Denn die Gottesdienste waren ja eigentlich der zentrale Ort, wo Musik erklang. Und die Gottesdienste spielten immer eine überragende Rolle im Leben der Zeit damals. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Kirchen waren voll, es mussten zusätzliche Emporen eingebracht werden. Alle gingen hin, mussten hingehen. Die Angst vor dem Fegefeuer und der ewigen Verderbnis war so stark, dass also tatsächlich der Glaube eine ganz zentrale Rolle spielte.
Und in dem Fall natürlich auch die protestantische Kirchenmusik, die ja hier auf diesem Album im Zentrum steht. Und Magdeburg hat eine sehr maßgebliche Rolle schon auch sehr früh gespielt. Wie kam das? Inwiefern?
Also es wurde sehr früh in Magdeburg die Reformation eingeführt, 1524. Und entsprechend wurde die Bildungseinrichtung gegründet, also das sogenannte altstädtische Gymnasium. Und dort gab es natürlich neben Religionsunterricht und Latein und allem, was damals dazugehörte, Musikunterricht. Und es wurden wirklich hervorragende Musiker dort gewonnen, die dort unterrichteten und komponierten. Und aus diesem reichen Fundus setzt sich die Produktion zusammen, die wir jetzt heute vorstellen.
Wir hatten gerade schon am Anfang gehört Musik von Gallus Dressler. Er war aber nicht der erste Kantor an diesem altstädtischen Gymnasium. Vielleicht gehen wir mal chronologisch vor. Da ist der Name Martin Agricola. Wer war das?
Das ist der erste Kantor, der dort tätig war. Der ist nicht in Magdeburg geboren. Die kamen alle zum Teil aus dem sächsischen Raum, auch von völlig unbedeutenden Orten. Zum Teil wissen wir auch nicht, wo genau sie geboren sind, wo sie ausgebildet wurden. Aber Agricola war der erste in der langen, sagen wir mal, Kette oder Hierarchie der Kantoren am altstädtischen Gymnasium.
Wir sprechen gleich weiter mit Manfred Cordes. Zunächst aber Eine feste Burg ist unser Gott von Martin Agricola. Es spielt das Europäische Hanse-Ensemble.
Thank you.
Im Deutschlandfunk Kultur hören Sie die Sendung Die besondere Aufnahme. Und diese besondere Aufnahme stammt vom Europäischen Hanse-Ensemble. Musik der Hansestädte ist die Reihe und es ist der dritte Teil, Musik aus dem alten Magdeburg. Martin Luther spielt eine ganz besondere Rolle in der Entstehung dieser Musik und auch vielleicht gerade dieses Stücks, Manfred Cordes.
Das ist sicher der Fall, denn die protestantische Kirchenmusik musste ja quasi neu erfunden werden. Es ist ja nicht so, dass die lateinische Sprache dann völlig aus der Liturgie verschwand, also Kyrie, Gloria, Sanctus gab es vielleicht trotzdem weiterhin, je nachdem, in welcher Kirche man sich befand. Es gibt da entsprechende Untersuchungen, dass gerade auf den Dörfern eher die deutsche Sprache bevorzugt wurde im Gottesdienst, während an den größeren Städten, und das war Magdeburg, Magdeburg war damals mit 30.000 Einwohnern eine bedeutende und große Handelsstadt im deutschen Raum, dort wurde oft eben auch noch die lateinische Sprache weitergepflegt. Und Luther selbst war ja ein großer Fan von Josquin de Pré zum Beispiel, und von dem gibt es überhaupt keine deutsche Musik. Das ist alles auf Latein, was in der Kirche gesungen wird. Und entsprechend gibt es nach wie vor die Tradition, dass die lateinische Sprache also in der gottesdienstlichen Musik eine Rolle spielt. Aber die protestantischen Lieder oder Choräle kann man eigentlich nicht sagen, nennen wir es ruhig Kirchenlieder, die von Johann Walter und zum Teil von Martin Luther geschaffen wurden, brauchten natürlich eine mehrstimmige Umsetzung. Einstimmig ist ganz nett, kann man auch machen, aber man will im festlichen Gottesdienst Mehrstimmiges haben. Und das gab es nicht, es musste komponiert werden. Und dazu liegen eben wichtige Beiträge dieser Kantoren Agricola, Dressler, Leonhard, Schröter und so weiter vor.
Aber vielleicht nochmal grundsätzlich, die Musik als Gabe Gottes und als ein Mittel, um das Evangelium zu predigen, das, denke ich, spielte auch eine ganz große Rolle in diesem altstädtischen Gymnasium, also dieser protestantisch-humanistischen Lehreinrichtung überhaupt der ersten. Mit welchen Quellen hatten Sie es da zu tun bei Ihrer Recherche, bei der Vorbereitung dieses Albums?
Also es gibt natürlich Drucke aus der Zeit und die liegen auch vor, die kann man sich heute bestellen. Man muss gar nicht mehr in die Bibliotheken reisen, sondern das geht meistens, indem man freundlich fragt, ob man vielleicht einen Link, einen Abzug, das ist ja alles digitalisiert, bekommt. Und dann kann man sich Partituren herstellen. Zum Teil liegen diese Partituren längst vor in Gesamtausgaben. Das ist der Fall bei Agricola zum Beispiel, bei Dressler nicht. Da musste ich abschreiben, zum Teil abschreiben lassen, weil ich einfach ein bisschen langsam am Computer bin. Von Leonhard Schröter kennen wir in erster Linie Weihnachtssätze. Alles andere muss dann auch bestellt und transkribiert werden.
Diese Grundlage und auch vielleicht die Motivation der damaligen Kantoren und Organisten. Es gibt ja da auch weitere Komponisten, die jetzt nicht Kantor waren, aber zum Beispiel Organisten waren eine der Kirchen. Es ging ja darum, auch junge Menschen vielleicht auch fürs Evangelium zu begeistern durch die Musik. Welche Menschen waren denn das? Was hatten die für einen Alltag? Wie viel wurde da gesungen?
Also die Musik spielte natürlich in der schulischen Ausbildung eine ganz große Rolle. Und zwar, ich sage es mal ganz banal, man brauchte Soprane. Frauen durften in der Kirche nicht singen und die Knaben mussten, und so hieß das damals tatsächlich, abgerichtet werden. Und das passierte auch in den Schulen. Es wurde ganz viel gesungen, es wurden dort die Gottesdienste vorbereitet. Und natürlich kann man sagen, wie Sie das so sehr schön darstellen, Sie wollen den jungen Menschen den Glauben nahebringen. Ich glaube, das ist eine so große Selbstverständlichkeit, dass man zur Kirche geht und dort seine Sünden bekennt und die entsprechenden Rituale und Liturgien verfolgt, dass da eigentlich kein pädagogischer Ansatz in erster Linie dahinter steht, sondern es ist einfach eine Selbstverständlichkeit.
Dann lassen Sie uns noch mal Musik hören von Gallus Dressler, der nach mehr als 30 Jahren die Martin Agricola, der Kantor war in Magdeburg, dann dessen Posten übernahm. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es spricht der unweisen Mund, fünfstimmig. Es singt und musiziert das Europäische Hanse-Ensemble unter Leitung von Manfred Cordes.
Thank you.
Musik von Gallus Dressler. Mit seiner für den Schulunterricht bestimmten Präzepte Musicae Poeticae schrieb er eine der wichtigsten Kompositionslehren des 16. Jahrhunderts. Dresslers Psalmvertonungen, Motetten, Kirchenliedbearbeitungen und ein Magnificat lassen den Einfluss bedeutender Renaissance-Komponisten wie des Franco-Flamen Clemens non Papa erkennen, bei dem er wohl Schüler gewesen war, und auch der Einfluss von Orlando di Lasso ist in seinem Werk hörbar. Über die Aufnahme Musik aus dem alten Magdeburg, eine neue Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur, spreche ich mit Manfred Cordes, dem Leiter des Europäischen Hanse-Ensembles. Zuletzt a cappella zu hören mit Dresslers fünfstimmiger Psalmvertonung »Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es spricht der unweisen Mund wohl«.
Das ist eine sehr besondere Komposition, weil sie zweisprachig ist. Das heißt, es gibt Sänger, die den einen Text, es spricht der unweisen Mund wohl, also den eigentlichen Choral singen, den es bis vor kurzem auch noch gab in der Kirche, und die anderen einen Psalmtext.
Es ist jetzt auch höchste Zeit, dass wir einfach auch mal über die Menschen sprechen, die diese Werke musizieren. Und ich hatte vorhin schon gesagt, Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Man könnte das auch insofern so sehen, als diese jungen Menschen, die da musizieren, ja auch aus unterschiedlichsten Teilen Europas kommen, wenn ich das richtig verstehe. Das Ensemble wechselt seine Mitgliedschaft.
Ja, das ist so. Und diese CD-Produktion, jährlich eine, in Kooperation mit dem Deutschlandfunk Kultur, sind quasi ein, ich will nicht sagen Nebenprodukt, aber es ist eine natürliche Konsequenz der Beschäftigung. Das Projekt ist folgendermaßen aufgebaut, ich kann das vielleicht kurz beschreiben. Wir versammeln jedes Jahr junge, interessierte Menschen aus ganz Europa. Wir schreiben also Kurse aus. Die Leute können sich bewerben. Es gibt ein Höchstalter von 32 Jahren. Das heißt, es trifft in erster Linie Leute, die im Prinzip schon fast fertig sind mit ihrem Musikstudium oder die schon so halb im Berufsleben stehen. Sie können sich bewerben. Wir schreiben Kurse aus für Zinkposaune, Geige, Gambe, Orgelkontinuo, Lautenbegleitung und natürlich Sänger, denn es handelt sich ja immer um Vokalkompositionen oder in den allermeisten Fällen. Es gibt ein Ranking, was hergestellt wird von den Dozenten, die jährlich auch immer die gleichen sind. Es gibt eine feste Crew, sagen wir mal, mit denen ich arbeite. Und dann können wir ungefähr 50 Leute nach Lübeck einladen, von immer über 100 Bewerbungen, die da sind, aus ganz Europa wirklich. Und mit denen arbeiten wir 3-4 Tage ziemlich konsequent und konzentriert an, sie kriegen Einzelunterricht, sie kriegen musizieren in kleineren Gruppen und auch im großen Ensemble, lernen dabei viel Repertoire kennen. Und wir beobachten die jungen Leute natürlich mit dem Kollegium. Und am Schluss gibt es eine Konferenz und wir überlegen uns, wer wird jetzt eigentlich im nächsten Jahr für die Konzertreihen, die stattfinden, eingeladen. Und so auf diese Weise wechselt das Ensemble tatsächlich jedes Jahr. Wir haben dieses Jahr sogar 3 verschiedene Programme mit 3 verschiedenen besetzten Ensembles, sodass da eine große Fluktuation ist. Und in der Tat ist der pädagogische Anspruch, den auch ich habe natürlich, ich bin ja nun eigentlich Lehrer von Hause aus, habe lange an der Hochschule unterrichtet und mir ist es ein Anliegen, die jungen Leute weiterzubringen und ihnen Neues beizubringen, neues Repertoire zu zeigen, wie man zusammen musiziert, worauf zu achten ist. Und das sind alles wichtige Dinge, die die auch brauchen später. Und deswegen kommen die auch gerne, die Nachfrage ist groß.
Wo kommen die denn her, diese jungen Leute?
Also das geht von Spanien bis Finnland und Lettland, das geht von England und Schottland bis nach Ungarn und in die Slowakei, sogar Griechenland war mal dabei. Es gibt auch Leute aus Fernost oder aus Amerika, Kanada, die an deutschen oder europäischen Hochschulen studieren. Die können sie natürlich genauso eingeladen. Insofern ist es eigentlich nicht nur europäisch, sondern international. Aber der Europagedanke ist mir sehr wichtig, denn die Hanse ist natürlich auch damals ein verbindendes, es gab ja keine Grenzen so wie heute, ein verbindendes Glied gewesen. Es fand unglaublich viel Transport, Kulturtransport statt und Know-how-Transport. Und ja, da können wir uns fast ein Beispiel dran nehmen, wie die Komposition von Amsterdam nach Königsberg gingen oder aus Italien nach Breslau oder Krakau kamen und so weiter. Das ist ja eigentlich Europa.
als eines der besten Tonwerke des 16. Jahrhunderts wurde diese Komposition bezeichnet, das 4- bis 6-stimmige O Lux Beata Trinitas von Leonhard Schröter. O Licht, glückselige Dreieinigkeit folgt stilistisch der polyphonen niederländischen Choralmotette. Es findet sich in der 1587 gedruckten Sammlung Hymni Sacri, in der Schröter 28 Hymnen in lateinischer Sprache gesammelt hatte. Als Sohn eines protestantischen Geistlichen in Torgau geboren, trat er 1576 die Nachfolge von Gallus Dressler als Magdeburger Kantor an. Zu diesem Zeitpunkt hatte die in der Reformationszeit gegründete altstädtische Schule bereits 1600 Schüler und ein entwickeltes musikalisches Leben. Schröter schrieb sowohl für die Schule als auch für die Kirche. Die meisten seiner Kompositionen entstanden erst in seiner Magdeburger Zeit. Rund 120 Jahre kompositorisches Schaffen bildet das Album Musik aus dem alten Magdeburg mit dem europäischen Hanse-Ensemble ab. Es waren vor allem die Kantoren an der altstädtischen Schule, die das musikalische Leben der Stadt prägten. Nach Leonhard Schröter folgten Friedrich Weißensee und Heinrich Grimm. Ich habe Manfred Cordes, den Leiter des europäischen Hanse-Ensembles, gefragt, ob man von einer eigenen Magdeburger Schule sprechen kann.
Na, eigentlich nicht. Es ist natürlich am Anfang Polyphonie, aber choralbezogene Polyphonie zum großen Teil. Und die Psalmen sind natürlich frei ohne Cantus Firmus, also ohne Choralvorlage. Generell kann man ja sagen, dass um 1600 ein Umbruch stattfindet. Der findet in Deutschland oder im Norden, nördlich der Alpen, etwas später statt, nämlich der Umbruch von der Polyphonie zu einer mehr Harmonie-, Generalbass-bezogenen Musizierweise. Das haben wir eigentlich erst bei dem letzten Stück der Platte komplett erreicht. Dieses Stadium, das ist dann schon fast Mitte 17. Jahrhundert davor.
Von Malachias 7h.
Genau, von Malachias 7h. Davor ist doch sehr viel Polyphonie franko-flämischer Schule.
Also dafür steht zum Beispiel Friedrich Weißensee, den hören wir jetzt, beziehungsweise dessen Werk hören wir jetzt, Beccavi Supernumerum Arene Maris, 8-stimmig. Möchten Sie dazu vielleicht noch was ergänzen?
Das ist stark Lasso-artig, dieses Beccavi zum Beispiel.
Thank you.
Achtstimmige Musik aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von Heinrich Grimm, ein weiterer altstädtischer Kantor in Magdeburg. Der Schüler von Michael Praetorius war ein fleißiger Komponist. Konzerte, Motetten und eine Passion lassen den Einfluss venezianischer Mehrchörigkeit erkennen. Er verfasste daneben diverse musiktheoretische und pädagogische Schriften. Die handschriftlich überlieferte Vertonung des 8. Psalms »Herr, unser Herrscher« ist eine an Klanglichkeit und Textdeklamation orientierte Lobpreisung der Schöpfung mit all ihren Wundern, von den wilden Tieren bis zu den Fischen im Meer. Es musizierte das europäische Hanse-Ensemble. Neben insgesamt 6 VokalistInnen gehören zum Ensemble 2 Zinkspieler, der Zink, ein altes Blechblasinstrument, dessen Klang mit dem der menschlichen Stimme verglichen wurde. Außerdem mit dabei auf dem Album Musik aus dem alten Magdeburg sind 3 Barockposaunisten und 4 Instrumentalisten an der Gambe. Heinrich Grimms Leben war, wie das vieler Zeitgenossen, gezeichnet vom Dreißigjährigen Krieg. Als im Mai 1631 die Truppen der katholischen Liga unter General Tilly die protestantische Stadt Magdeburg angriffen, kam es zu einem Blutbad. Grimm konnte sich nur dank der Hilfe eines Jesuiten retten. Bei der sogenannten Magdeburger Bluthochzeit wurde über die Hälfte der Bevölkerung ermordet, die Stadt völlig zerstört. Von diesem Massaker erzählt die gleich folgende eindringliche Komposition eines anonymen Schöpfers. Ich habe Manfred Cordes, den Leiter des Europäischen Hanse-Ensembles, gefragt, wie er auf dieses Werk gestoßen ist.
Das liegt ehrlich gesagt schon lange bei mir in meinem Archiv. Wir haben damals, das muss 1998 gewesen sein, nämlich zur 350-jährigen Feier des Dreißigjährigen Krieges, haben wir verschiedene Programme gemacht, bin ich auch gebeten worden zu gucken und haben auch Leute mir zugearbeitet. Und das ist ein Flugblatt, wo unter dem Titel »Merk fleißig auf, mein frommer Christ«, was erst neulich geschehen ist zu Magdeburg, der Stadt, in sehr, sehr vielen Strophen wird die ganze Geschichte, diese grausame Geschichte erzählt in Reimform. Und eigentlich haben wir nur gar nichts, da steht nur im Ton, warum betrübst du dich? Und dann kann man natürlich das ganze Stück einstimmig einfach singen lassen nach dieser Melodie. Ich habe dann gesucht, wo gibt es einen Satz, warum betrübst du dich? Den gibt es bei Johann Hermann Schein und den haben wir so ein bisschen als Intermedium von den Gampen spielen lassen.
Thank you. Gesichter selbst verbrennt. Das Magdeburg, die schöne Stadt, jetzt und nur 20 Häuser hat, der Turm steht auch noch fest, sonst alles samt verbrunnen ist, noch weiter höher, mein lieber Christ. Auf 30.000 Seelen gut, das Schwert und Feuer verzehren tut, sogar in schneller Eil. O Magdeburg, du schöne Stadt, Gott dich gar hart gestrafet hat.
O Magdeburg, du schöne Stadt, Gott dich gar hart bestrafet hat. So die letzten Zeilen eines Flugblatts aus dem Jahr 1631 unter dem Titel »Merk fleißig auf«, vertont von einem anonymen Komponisten. Thema des Lieds war das Blutbad desselben Jahres in der Stadt Magdeburg, verübt durch die kaiserlichen Truppen unter General Tilly, der hier namentlich immer wieder genannt wird. Es sang Christian Volkmann, Tenor. In Koproduktion mit Deutschlandfunk Kultur entstand in der Reihe Musik der Hansestädte das Album Musik aus dem alten Magdeburg. Darüber habe ich mit Manfred Cordes gesprochen, Experte für Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts, Gründer und Leiter des Europäischen Hanse-Ensembles. Worauf kam es ihm besonders an bei dieser Produktion?
Ich habe mich bemüht, sagen wir mal, die Musik ist ja für unsere heutigen Ohren schlicht. Sie hat nichts Dramatisches, sie hat keine plötzlichen Veränderungen, nichts, wo man erschrickt oder sagt, oh wow, sondern es fließt. Und mir war es wichtig, zumindest in verschiedenen Klangfarben das darzustellen, dass mal die Sänger alleine sind, dann hat man den Streicherklang, dann hat man den Bläserklang. Ohne Orgel, das allermeiste ist ohne Orgel, nur das allerletzte Stück hat eine Continuo-Begleitung. Und das für den heutigen Hörer so zu transportieren, eben auf der CD oder in den Konzerten auch, die wir gemacht haben, dass die Farbigkeit dieser Musik doch zum Ausdruck kommt.
Was ist es denn, was Sie persönlich fasziniert an dieser Musik, um da nochmal auf Ihre eigene, ja, lebenslange Beschäftigung damit zu sprechen zu kommen?
Also ich bin ja Polyphoniker. Ich habe lange, lange Kontrapunkt unterrichtet an der Hochschule und bin einfach fasziniert davon, wie ein Stimmengewebe sich zusammensetzt und daraus ein Werk wird. Auf der anderen Seite sind es die Klänge, die reinen Klänge, die reinen Akkorde, die eine Faszination auf mich ausüben, vor allen Dingen, wenn sie eben mit diesen Instrumenten gespielt werden und auch gesungen werden, die doch ganz bestimmte Obertonstrukturen haben, sodass man sich eigentlich wirklich sehr wohl fühlt, wenn es gut musiziert ist. Und so bin ich eigentlich, ja, quasi 50 Jahre mit dieser Musik des 16. und 17. Jahrhunderts verbunden. Und viele sagen mir, aber du schränkst dich doch so sehr ein. Und ich empfinde es nicht als Einschränkung. Erstmal ist es so, dass viele Kollegen, die spätere Musik machen, Bach und Mozart und so weiter, das gibt es ganz viele und das muss ich nicht auch noch machen. Das heißt aber auch, das, was wir machen, das machen wenige. Und da sind die Studenten zum Beispiel sehr dankbar, dass sie das kennenlernen. Das sagen sie mir auch immer wieder, oh, das kennen wir gar nicht, das ist aber toll, macht doch, dass wir das hier erleben dürfen. Kannst du uns die Stücke schicken? Ich sage, natürlich kann ich euch die Stücke schicken, denn ich werde öffentlich bezahlt. Das sind nicht meine Stücke, die gehören allen. Ich schicke euch die Partituren gerne, kein Problem. Und ja, so hat sich das in den letzten Jahren ergeben, dass ich eigentlich, ich muss nicht weiter über, sagen wir mal, Buxtehude eigentlich nicht hinaus. Natürlich habe ich mal Bach gemacht und Telemann gemacht und so weiter. Aber letztlich ist es so, ich beschäftige mich mit der Musik zwischen 1500 und 1700. Und das sind 200 Jahre Musikgeschichte. Sagen Sie mir mal ein modernes Orchester, das sich mit 200 Jahren Musikgeschichte beschäftigt.
Gibt es denn genug Nachwuchs für diese Musik?
Ja, also es gibt Nachwuchs. Natürlich verdienen die Leute mit diesem etwas speziellen Repertoire. Davon alleine kann man nicht leben. Die müssen alle ihre Weihnachtsorientoren singen. Sie müssen ihren Messias spielen. Sie müssen die normalen, sagen wir mal, Konzerte, die eben nachgefragt werden und die immer auch stattfinden, müssen sie bedienen können als Solisten und im Orchester. Aber Sie sehen natürlich auch immer wieder, es gibt vieles. Bach fußt auf ganz vielen Vorgängern. Der ist ja nicht plötzlich da und da fängt die Musikgeschichte an. Sondern es gibt ganz viele Jahre, Jahrhunderte vorher, wo das gewachsen ist. Ich habe sehr viel mich mit Josquin des Prez beschäftigt, mit Lasso und so weiter. Und das ist alles wunderbares Repertoire, heutzutage etwas sperrig zu hören. Aber die Leute, die sich darauf einlassen, haben wirklich einen großen Genuss davon.
Das sagt Manfred Cordes, bei dem ich mich jetzt herzlich bedanke für das Gespräch. Wir sprachen über die neue CD in der Reihe Musik der Hansestädte, und zwar Musik aus dem alten Magdeburg mit dem Europäischen Hanse-Ensemble. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch.
Dass du dich ewiglich freuen mögest.
Musik von Malachias Siebenhaar, das achtstimmige Ihr Kinder Israel. Der aus Nordböhmen stammende Musiker Siebenhaar übernahm 1644 das Magdeburger Kantorenamt. Sein Wirken steht für den Wiederaufbau der protestantischen Kirchenmusik nach der Katastrophe des Dreißigjährigen Kriegs. Einen Meilenstein bildete diese prachtvoll klingende Motette mit dem Untertitel »Der löblichen uralten Stadt Magdeburg hell klingender Freudenschaft«. Siebenhaar schrieb sie zur Einweihung einer hölzernen Behelfskapelle in den Ruinen der zerstörten Ratskirche St. Johannes. Das Manuskript dieses für Magdeburg so symbolträchtigen Werks wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, nur eine Abschrift ist erhalten. Geschichte und Musikgeschichte eindringlich vermittelt durch das hier komplett musizierende europäische Hanse-Ensemble unter Leitung von Manfred Cordes, der heute mein Gast war in der Sendung »Die besondere Aufnahme«. In der Reihe »Musik der alten Hansestädte« ist nach Alben zu Stralsund und Danzig nun Musik aus dem alten Magdeburg erschienen. Deutschlandfunk Kultur hat die CD co-produziert, zusammen mit dem Label CPO. Die Sendung finden Sie in der DLF Audiothek und auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Für Ihr Interesse bedankt sich Olga Hochweiß.